wollen uns ein bisschen den Kontext anschauen. Unsere Stelle nachfragen. In Johannes 10, in Vers 11, hat Jesus gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So gut ist der gute Hirte, so weit ist er bereit zu gehen, dass er bereit ist, sein eigenes Leben zu lassen für die, die ihm anvertraut sind. Vers 10, im Kapitel 10 hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, Leben in Fülle. Und wenn wir parallel dazu die ersten drei Verse im Psalm 23 lesen, passt das sehr gut zusammen. Da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das sind ein paar coole Verse. Wenn du ein Schaf bist, sagst du, yeah, yeah. Oder vielleicht, meh, meh. Herr versorgt alle Bedürfnisse zur Fülle, überfließendes Leben. Er erquickt meine Seele. Das ist Johannes 10. Und dann kommen wir zu Johannes Kapitel 11. Und wir sehen diese beiden Schwestern, Martha und Maria, deren Bruder Lazarus schwer krank war. Und sie senden zu dem guten Hirten Jesus um Hilfe, aber er kommt zu spät. Kommt zu spät, als sie ihn brauchen. Er wartet sogar noch zwei Tage lang, als er diesen Hilferuf bekommt. Waren ihre Bedürfnisse oder vielleicht sollte man besser sagen, ihre Wünsche nicht so wichtig, nicht so dringend? Und Jesus lässt zu, dass Lazarus stirbt. Wie passt das in das Bild von dem guten Hirten? Dann lass uns weiterlesen im Psalm 23. Im Vers 4 lesen wir, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und das werden wir heute sehen, oder sehen wir im Kapitel 11, wie sehr der gute Hirte Jesus bei ihnen ist, bei diesen beiden Schwestern, wie sehr er mit ihnen ist. Und der gute Hirte ist hier nicht nur anwesend, er identifiziert sich mit ihnen, er tröstet sie, er zeigt hier wahre Empathie. Er hört ihnen zu, wenn sie ihm ihre Enttäuschung ausdrücken und sich ausweinen wie ihn. Wir werden heute sehen, dass er sogar mit ihnen weint. Und das ist wunderbar. Wir haben nicht einen Gott, der irgendwie weit weg ist und irgendwie abgehoben ist von unserer menschlichen Erfahrung. Wir haben einen wahren Tröster, wir haben einen wahren Beistand, wir haben einen wirklich guten Hirten. Wir haben einen Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, der mitfühlen kann. Und das nicht nur theoretisch, weil er Gott ist und alles weiß, sondern er kennt es wirklich aus eigener, aus menschlicher Erfahrung. Wir haben einen Gott, der Mensch geworden ist und der in allen Dingen versucht wurde, wie wir, der Leid kennt. In Jesaja 53 wird über Jesus prophezeit, dass er ein Mann ist, der mit Schmerzen und mit Leiden vertraut ist. Er kennt Verlust, er kennt Versuchung, er kennt Verrat, er kennt Enttäuschung, er kennt Einsamkeit, er kennt Trauer aus eigener Erfahrung. Ganz echt. Und er kann mitfühlen mit uns und er fühlt mit uns. Das ist unser Gott. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Aber dieser gute Hirte Jesus, er ist auch der Überwinder. Schwierige Umstände, Verlust, das lässt er nur zu, weil er was Besseres vorhat. Er hat was Besseres vor als die Wünsche der zwei Schwestern. Und das gilt auch für unser Leben. Seine Pläne sind besser als unsere Pläne, selbst wenn wir es manchmal nicht verstehen. Gott hat Größeres vor für uns und für unser Leben, als nur, dass wir irgendwie ein bequemes Leben haben. Und dass alles immer bequem und angenehm ist und dass wir nie krank sind und nie Leid erfahren und nie Tod erfahren in unserem Umfeld. Er hat was Größeres vor. Er hat ein herrliches Leben vor. Er will sich verherrlichen in unserem Leben, in unseren Umständen. Er möchte, dass wir seine Herrlichkeit sehen. So wie diese beiden Schwestern in unserem Kapitel heute. Jesus wird heute das größte Wunder tun oder Zeichen tun, das überliefert ist, abgesehen von seiner eigenen Auferstehung. Die war das Zeichen schlechthin. Und dieses Zeichen, was er heute tun wird, ist eine Vorschau eigentlich auf seine eigene Auferstehung, auch eine Vorschau auf unsere Auferstehung. Jesus ist der Sieger. Wenn wir im Tal des Todesschatten wandeln, dürfen wir wissen, dass Jesus der Sieger ist über den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Der gute Hirte macht das Tal des Todes zum Tal des Segens. Und wir sehen das im Leben, oder was im Leben, im Sterben von Lazarus, in der Auferweckung von Lazarus. Lazarus ging von einem Grab zu einem Gastmahl mit Jesus. Das werden wir im nächsten Kapitel sehen. Und wir gehen von dem Todestal zum Hochzeitsmahl des Lammes. In Offenbarung 19, Vers 9 heißt es glückselig. Das heißt glücklich in ihrer Seele, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Gute Hirte sagt nicht, dass es immer einfach sein wird und dass wir nie Tränen haben werden unterwegs. Aber wir dürfen wissen, der Hirte hat einen guten Plan. Und er hat Gnade für uns. Für jede Situation, für jede Herausforderung. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Er bereitet uns ein ewiges Zuhause. Für seine Schafe, für die, die ihm vertrauen, die ihm kennen, die ihm folgen. Also wenn ich ihm vertraue, darf ich wissen, wohin ich gehe. Und es ist wunderbar, ich darf wissen, woher ich komme. Und ich darf wissen, wohin ich gehe, nämlich zu ihm. Und weil ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, weiß ich auch, warum ich da bin. Und so viele Menschen heutzutage sind auf der Suche und total verwirrt. Wir haben keine Ahnung, wo sie herkommen, ob es der Affe war oder sonst was. Haben keine Ahnung, wohin sie gehen, da ist nur Finsternis und deswegen stolpern sie auch irgendwo in diesem Leben hier herum und wissen nicht wirklich, wozu sie hier sind. Aber wir wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen, zu ihm nämlich. Und wir wissen, wozu ich oder wir da sind, was der Sinn des Lebens ist und es ist auch er. Eigentlich Beziehung mit ihm, seinen Willen zu tun, ihn zu verherrlichen. Und so als Christen können wir eigentlich immer optimistisch sein, egal wie die Umstände sind in unserem Leben. Wir dürfen wissen, das Beste, das absolut Beste kommt noch. Wir kennen den Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Wir kennen ihn, der das Leben ist und der uns hält. Also wenn wir jetzt in unseren Abschnitt hier reingehen, behalte die Emotionen von Jesus im Auge. Und erinnert euch, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Behaltet auch den Kontext im Auge, nämlich Kapitel 10 und Kapitel 12. Und seht auch hier den Kontrast wieder mal zwischen Glauben und Unglauben. Kontrast zwischen der Reaktion von den Menschen, die Jesus geglaubt haben und denen, die ihn nicht geglaubt haben. Die Fakten waren dieselben, aber wir werden hier am Ende unserer Stelle total unterschiedliche Reaktionen sehen. Beachte doch hier die Aussagen der beiden Schwestern Maria und Martha im Vers 21 und im Vers 32, wo sie zu Jesus sagen, wenn du nur, so dieser implizite Vorwurf und die Zweifel und die Enttäuschung. Habt ihr das schon mal zu Jesus gesagt? Ja, wenn du nur. Und sieht im Kontrast dazu den Vers 40, wo Jesus sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Gut, genug Überblick, um in unseren Text einzusteigen. Letzte Woche haben wir gesehen, Lazarus ist gestorben. Martha hat gehört, dass Lazarus kommt und sie läuft ihm entgegen und sie trifft ihm außerhalb. Dass Jesus kommt, ja. Lazarus kommt später wieder. Danke. Also Martha hat gehört, dass Jesus kommt, sie läuft ihm entgegen, sie trifft ihn außerhalb des Dorfes und sie sagt im Vers 21 zu ihm, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann hat Jesus zu ihr diese wunderbaren Worte gesagt, Vers 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da, er ruft dich. Maria war die sensiblere dieser beiden Schwestern. Ich bin mir sicher, dass Jesus gesagt hat zu Martha, Martha, wie geht's denn der Maria? Ich möchte sie gern sehen. Ruf sie zu mir, bevor ich in das Dorf gehe und die Menschen mitkriegen, dass ich da bin und sich die ganzen Volksmengen wieder um mich versammeln. Ich möchte gern hier eine private Zeit mit ihr haben, sie persönlich trösten, sie persönlich ermutigen. Vers 29 lesen wir, als jener es hörte, steht sie schnell auf und geht zu ihm. Ich denke, sie hat sehnsüchtig auf Jesus gewartet. Ach, endlich ist er da. Und dann im Vers 30, Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zu der Gruft, um dort zu weinen. Wie wir das so oft tun, haben die Leute diese Handlung der Maria völlig falsch interpretiert und gedeutet. Und wir müssen da vorsichtig sein. Falsche Annahmen können so zerstörerisch sein für Beziehungen, für Gemeinschaft. Lieber zweimal direkt nachfragen, als so in unseren eigenen Gedanken irgendwelche Annahmen treffen über das, was jemand tut und warum er das tut, was er tut und was da wohl in dem seinen Kopf abgeht. Wir liegen so oft daneben mit unseren Theorien. Und dann im Vers 32, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Wir sehen die Maria immer zu den Füßen von Jesus. Geste der Demut, der Ehrfurcht, Hingabe, auch Nähe, die sie sich gewünscht hat. Ich glaube, Maria ist ein Beispiel für eine Frau, die diesen sanften und stillen Geist hatte, der vor Gott sehr kostbar ist, wie es im 1. Petrus 3 heißt. Diese Haltung, die Gott den Frauen ans Herz gelegt hat, die ein gutes Zeugnis sein wollen. Für Gott. In Lukas 10 saß Maria zu den Füßen Jesu und hat ihm zugehört. Hier sehen wir Maria, wie sie all ihre Lasten und all ihre Sorgen zu den Füßen Jesu niederlegt. Im nächsten Kapitel werden wir Maria sehen, wie sie zu den Füßen Jesu sitzt und seine Füße salbt mit kostbarem Salböl und sie abtrocknet mit ihren Haaren, ein Akt der Verehrung. Ein Akt der Anbetung. Wir sehen Maria immer zu den Füßen Jesu, wenn sie in der Bibel auftaucht. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. ist unser Vorbild. Manche von uns laufen nur in schlechten Zeiten zu Jesus. In guten Zeiten wird er vergessen. Gibt es andere, die preisen ihn nur in den guten Zeiten, und in den schlechten Zeiten klagen sie ihn an und wollen nichts mehr von ihm wissen. Maria ist immer zu den Füßen Jesus. Es ist eine Beständigkeit da in ihrem Leben, eine ständige Haltung der Anbetung, der Verehrung. Auch dieses Bewusstsein, ich brauche dich, Jesus, ob es gerade gut geht oder ob es gerade schwierig ist. Du bist mein Leben. Vers 32 weiter, da sagt sie eigentlich dasselbe, was auch ihre Schwester Martha gesagt hat. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Ich glaube, so ein leiser Vorwurf ist da drin. Aber sie drückt auch ihren Glauben aus, dass Jesus Macht hat und dass seine Gegenwart wirklich einen Unterschied macht in unserem Leben. Vers 33, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, wurde er im Geist erzürnt und wurde erschüttert. Und weinen ist hier eine Untertreibung, als er sie weinen sah. Ihr habt sicher schon Jesus-Film gesehen. Wenn die damals getrauert haben, das war nicht weinen, das wäre eher heulen oder laute Anklage, laute Klage. Da sind die Frauen des Dorfes zusammengekommen und die hatten sogar professionelle Weiner, die da ein Riesenspektakel abgezogen haben. Also das ist, was Jesus hier begegnet. Nicht irgendwie so ein stilles, sondern Trauer. Und wir lesen, Jesus wurde im Geist in seinem Innern erzürnt. Er wurde zornig und er wurde erschüttert. Das ist eine tiefe Reaktion, die er hier hat. Situation ließ Jesus nicht kalt. Hat ihn tief berührt, hat ihn aufgewühlt. Er war zornig, er war erschüttert. Es gibt zwei Theorien, worüber Jesus zornig war und erschüttert war. Erste Theorie ist, dass er zornig und erschüttert war über den Unglauben, der ihm begegnet ist, über diesen Mangel an Vertrauen, diesen Zweifel der Schwestern, Zweifel an seiner Güte, dass er es wirklich gut meint, Zweifel daran, dass er alles unter Kontrolle hat. In Vers 38 sehen wir wieder, dass Jesus erzürnt ist, als die Juden seine Macht in Frage stellen. Und ich suche es jetzt gerade. In Vers 37 ist es. Die Juden sagen, konnte dieser, der die Augen des Blinden aufgetan hat, daran haben sie sich erinnert, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Und auch da ist Jesus wieder erzürnt. Unglauben ist was Jesus stört. Markus 16 haben wir gelesen, dass Jesus den Unglauben der Jünger zurechtgewiesen hat, die denen nicht geglaubt haben, die ihn als auferstanden, als auferweckt gesehen haben. Markus 6, da lesen wir, dass Jesus nicht viele Wunder tat in seiner Heimatstadt in Nazareth, und zwar wegen dem Unglauben der Menschen. Da ist Jesus weitergezogen, das mochte er nicht. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das heißt Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir Gottes Verheißungen lesen und ihm nicht glauben, sagen wir eigentlich implizit, Gott, du bist ein Lügner. Und es ist eine Beleidigung eigentlich und es stört Gott. Also eine Theorie ist, dass Jesus hier erzürnt war und erschüttert war über den Unglauben. Zweite Theorie ist, dass er zornig war auf die Sünde und den Tod und dass er erschüttert war über das Leid, was Sünde und Tod in die Welt gebracht haben. Der Sündenfall, die Rebellion der Menschen gegen Gott. Es war nie Gottes Absicht und sein Wunsch, dass die Menschen leiden und dass die Menschen sterben. Tod ist eigentlich was Unnatürliches. Tod ist ein Feind, den die Menschen durch ihre Rebellion gegen Gott in die Welt gebracht haben. Und Gott ist Liebe. Gott liebt uns Menschen. Und deswegen hasst Gott die Sünde und den Tod und die Zerstörung, das Leid, was es anrichtet. Er hasst es, uns Menschen sterben und leiden zu sehen. Und Jesus ist hier erschüttert und erzürnt und er wird hier in den Ring steigen gegen den Tod und die Sünde. Uns wird nicht überliefert, was Jesus denkt. Vielleicht stimmen da beide Theorien. Und was für ein Mix von beiden im Herzen Jesu, was ihn zum Zorn und zur Erschütterung gebracht hat. Auf jeden Fall, denke ich, lernen wir, dass Gott nicht distanziert ist und nicht gleichgültig ist im Angesicht von menschlichem Leid. Er leidet mit. Und sein Mitleid ist nicht nur irgendwie so ein apathisches Mitfühlen oder Mitleiden. Nee, er tat etwas dagegen. Und zwar nicht nur so eine oberflächliche Kosmetik, so ein Pflaster, oh, wird schon wieder gut. Kriegst eine Narkose, dass du die Schmerzen nicht spürst. Nee, Jesus geht an die Wurzel. Er nimmt nicht nur die Folgen der Sünde weg, dass wir die Rebellion gegen Gott nicht spüren, dass es nicht mehr wehtut, in dieser gefallenen Welt zu leben, irgendwie so betäuben, wie ein Tier betäubt wird, das geschlachtet wird oder von mir aus ein Todeskandidat, der hingerichtet werden soll, irgendwie betäubt wird. Nee, Jesus geht an die Ursache, er geht an die Wurzel selbst und das ist die Sünde. Und die hat er am Kreuz auf sich genommen. Und er hat unsere Sünde beglichen, er hat sie weggenommen. In Kolosser 2 lesen wir, dass er den Schuldschein, der gegen uns war, gelöscht hat. Dass der in Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und im Thema des Tat, Jesaja 53, Vers 4, hat er unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. In 2. Korinther 5 lesen wir, dass Jesus zur Sünde wurde. Also unsere Sünde wurde in Jesus durchbohrt. Unsere Sünde wurde in Jesus gekillt. Und das hat ihn alles gekostet. Wir werden es nie völlig verstehen können und erfassen können. Aber wir wissen, dass es uns Sieg und Heilung gebracht hat. Heilung der Beziehung mit Gott. Und dass es uns Leben gebracht hat. Auch im nächsten Vers lesen wir oder sehen wir das Mitleid, das Jesus hatte. Das ist der kürzeste Vers der Bibel. Vers 35. Jesus weinte. Jesus weinte. Und ja, Jesus wusste, dass er den Lazarus in ein paar Minuten aufwecken würde, aber er war trotzdem berührt von der Trauer von Maria und Martha, seinen lieben Freunden. Im menschlichen Leid, er hatte ein weiches Herz, er hatte Empathie. Und das ist was, was Gott auch uns sagt, eigentlich im Römerbrief. Da sagt er, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Wer weiß, vielleicht hat Jesus auch für Lazarus geweint. In einem gewissen Sinn hat die ganze Aktion dem Lazarus eigentlich am meisten gekostet. Lazarus war im Paradies, er war im Schoß Abrahams, er war in der Herrlichkeit. Und dann hat ihn Jesus wieder zurückgeholt in das stinkende Grab, in seinen irdischen Leib mit Kreuzweh und Schmerzen. Und irgendwann musste er wieder sterben und alles nochmal durchmachen, ist vielleicht wieder krank geworden und nochmals gestorben. Das eine freut, das andere leid. Ich bin sicher, die beiden Schwestern haben sich gefreut, ihn wiederzusehen, die haben ihn vermisst. Aber ich weiß nicht, wie es dem Lazarus ging. Vielleicht hatte Jesus auch den Lazarus in seinen Gedanken, als er geweint hat und als ich gedacht hat, hey, es tut mir leid, mein lieber Freund, dass ich dir das antun muss. Auf jeden Fall darfst du wissen, wenn du ein schweres Herz hast und wenn du trauerst, wenn du ein gebrochenes Herz hast, Jesus ist mit dir. Und Jesus fühlt mit dir, ganz wirklich und ganz echt. Und er ist für dich da. Lasst uns im Vers 37 weiterlesen. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zu der Gruft. Es war aber eine Höhle, wie es damals so üblich war, und ein Stein lag davor, also ein Riesenstein davor gewälzt, hat ein paar Männer gebraucht, um den wegzurollen. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage her. Er ist schon fröhlich am Verwesen. Na, das Tote, das Stinkende, das verbergen wir gerne. Hast du irgendwelche Leichen im Keller, sozusagen, in deinem Leben? So Sünden, die du mit dir rumträgst, von denen keiner was weiß, von denen niemand was wissen darf? Vielleicht so geheime Süchte, vielleicht ist es sowas wie Pornosucht, oder vielleicht ist es irgendeine Lüge oder Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Eifersucht, Kritiksucht, faule Kompromisse, vielleicht sogar eine Affäre oder so etwas, irgendwas, was du verborgen hältst. Das trägst du mit dir rum im Verborgenen, da ist ein Riesenstein davor gewälzt. Vielleicht trägst du schon länger mit dir rum. Und es stinkt. Es ist voll tot. Es bringt Tod in deine Beziehungen und in dein Leben. Es killt deine Lebensfreude. Es killt deine Beziehungen. Es killt deine Ehe. Es killt deine Gemeinschaft mit Gott. Und es ist da, aber da ist so ein fetter Stein drüber gerollt. Ist fest versiegelt. Aber da darf keiner reinschauen. Oh Mann, was würden die Leute sagen, wenn sie das wüssten? Ist zu heikel. Fühlst du, es ist zu riskant, dieses Fass aufzumachen. Aber Jesus sagt zu dir, ja, ich weiß, es stinkt, aber ich kenne es sowieso. Ich weiß genau, was abgeht in deinem Leben und in deinem Herzen. Ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Ich kenne dein ganzes Leben. Und du musst dich nicht verstecken. Du musst auch keine Angst haben. Nicht vor mir, sagt Jesus, auch nicht vor deinen Geschwistern. Weil ich kenne auch die. Und die haben alle Dreck am Stecken. Wir sind alle Sünder, Leute. Wir müssen uns nichts vorspielen einander. Wir sind alle nicht perfekt. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Ich bin gekommen, um dir Leben zu schenken, um dich zu heilen, um dich neu zu beleben. Und Jesus sagt zu dir, roll den Stein weg. Mach auf das Fass. Vertrau mir, bring mir diese Sünde. Bring es ans Licht. Bekenne es, diesen Kompromiss, diese Sünde. Vielleicht gehst du zu einem Bruder oder einer Schwester, dem du oder der du vertraust. Und sagst, hey, ich möchte mal echt ehrlich sein mit dir, ich brauche Hilfe. Das geht ab in meinem Leben, ich möchte es bereinigen. Vielleicht gehst du zu der Person, die du um Vergebung bitten musst. Jesus sagt, kehr um, tu Buße. Das ist was Gutes, das ist was Schönes, das ist was Heiles, wenn wir das tun. Wenn wir unsere Schulden nicht bedecken und die Heiligen spielen und Masken rumtragen, es ist so befreiend. Im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7 schreibt uns Gott durch den Apostel Johannes, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Aber wenn du den Stein nicht wegrollst, wenn du dein Herz nicht aufmachst, dann kann Jesus auch nichts für dich tun. Und kann er dich auch nicht heilen. Weil er liebt dich und er wird dich nicht vergewaltigen. Er sagt, roll den Stein weg. Werde frei. Lass dir vergeben. Fang wieder neu an zu leben. Das ist sein Herz. Roll den Stein weg. Vers 40. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Seht hier die Verbindung zwischen Herrlichkeit Gottes erleben und Glauben. Vertrau mir und du wirst Wunder erleben. Vers 41, sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber erhob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Ich weiß, dass das geschehen wird, worum ich dich bitte, dass du antwortest auf mein Gebet. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Alle Zeichen haben diesen Zweck. Johannes sagt uns, ich habe das alles aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der Retter. Vers 43. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Das habe ich auch im Bau auferweckt. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Muss ein verrücktes Bild gewesen sein. Ne? Habt ihr euch jemals gefragt, wie der Lazarus herausgekommen ist aus dem Grab? Er war vom Kopf bis Fuß eingerollt und gefesselt, hat das Gesicht eingewickelt, hat nichts gesehen. Wie ist er rausgekommen? So Sackhüpfen? Oder hat er sich nur irgendwie so rausgerollt? Hat er gestöhnt dabei? Hat er geflucht vielleicht sogar, weil er sich den Kopf angehaut hat und gestolpert ist? Au, 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 au. War vielleicht eine total komische Situation. Ich würde gerne das Video sehen. Die Schwestern, die haben sich ganz sicher gefreut, ihn wiederzusehen. Ich habe ihn vermisst, aber ich weiß nicht, ob er sich so gefreut hat. Für ihn war es wirklich ein Rückschritt hier von der Herrlichkeit Gottes zurück in seine stinkende Grabhöhle, zurück in die gefallene Welt. Wir lesen hier nicht, dass er viel gesagt hat. Vielleicht war er nicht ganz so gut drauf, der Lazarus. Zuletzt lesen wir über die Reaktion der Menschen. Und die war gespalten, wie immer, wenn es um Jesus geht. Einige glaubten an Jesus, andere haben nicht geglaubt. Verrückt eigentlich, wirklich, hä? Ich meine, das einzig Vernünftige, das einzig Rationale im Anbetracht dieser Fakten wäre, dass alle, die das beobachtet haben, an Jesus glauben, oder? Dieser Unglaube ist eigentlich unglaublich. Vers 45, Vers 44 haben wir noch nicht fertig gemacht. Ne? Jesus spricht zu ihm und sagt: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Jesus erweckt Menschen von den geistig Toten auf. Dann bringt er sie zu uns und sagt: Jetzt macht ihr sie frei, lasst sie gehen. Jüngerschaft führt sie in ein heiles Leben. Also Gott arbeitet auch mit uns Menschen zusammen. Punkt, der mir gerade gekommen ist. Hier. Vers 45, jetzt sehen wir die Reaktion. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Ist nachvollziehbar? Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und wir werden gleich sehen, dass die Pharisäer hier nicht voll Glauben reagiert haben. Und das ist eigentlich unglaublich. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Wenn Jesus hat gesagt, hier in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann hat er seinen Anspruch untermauert mit dem größten Zeichen, was er je getan hat, abgesehen von seiner eigenen Auferstehung. Das dritte Mal, dass er jemanden ins Leben zurückgeholt hat. Erste war die Tochter des Jairus in Lukas 8 und die war gerade frisch gestorben. Okay, hat sie wieder zurückgerufen. Nächste war der Sohn der Witwe aus Nain, das sehen wir in Lukas 7. Der war schon einige Stunden tot, den haben sie gerade zum Friedhof rausgetragen. Aber hier haben wir Lazarus, der war schon 4 Tage lang tot und der hat schon gestunken, der war am Verwesen. Und Jesus stellt mit einem Wort hier seinen verwesten Körper wieder her und er ruft ihn, das heißt seine Seele, wieder zurück in seinen Leib. Gewaltiges Zeichen. Und einige haben geglaubt. Es hat gewaltige Auswirkungen gehabt. Wenn wir im nächsten Kapitel lesen über den Palmsonntag. Palmsonntag war vor allem auch eine Auswirkung von diesem Zeichen. Die Menschen sind Jesus entgegengelaufen, weil er Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Das war unglaublich. Abgefahrenes Wunder. Und was auch unglaublich ist, ist, dass da Leute waren, die diese Worte von Jesus gehört haben und die wussten, dass Lazarus schon 4 Tage tot war, die da am Grab standen, Verwesungsgeruch gerochen haben, die gesehen haben, wie Jesus ihn wieder lebendig macht und trotzdem lehnten sie Jesus ab. Das ist unglaublich, das ist unerhört, oder? Dieser Unglaube ist unglaublich, nicht nachzuvollziehen für mich. Was war ihr Problem? Problem war nicht, dass sie nicht genug Evidenz hatten oder Fakten hatten, Gründe, Beweise, um Jesus zu glauben. Problem war ihre Einstellung. Das Problem war, dass sie nicht bereit waren, Jesus nachzufolgen. Und wenn du die Einstellung hast, dann wird dich kein noch so großes Wunder umstimmen können. Im Gegenteil, es hat sie eher angefacht, dagegen zu halten. Die wollten ihr eigener Gott sein. Die wollten nicht Jesus als ihren Herrscher akzeptieren. Die waren nicht gewillt, ihr Leben umkrempeln zu lassen von ihm. Jesus hat gesagt, wer mich ehrlich sucht, der wird finden. Aber auf der anderen Seite, wenn du nicht gewillt bist, der Wahrheit zu folgen, dann wirst du auch immer Ausreden finden. Egal was. Und das ist auch heute noch so. Ich bin überzeugt davon, wenn jemand die Fakten über Jesus wirklich mit ehrlichem Herzen prüft, dann wird er zum Glauben an Jesus kommen. Aber wer ihm nicht nachfolgen will, der wird immer Ausreden finden. Den werden auch die Tatsachen nicht umstimmen. Die Frage ist, bist du bereit? Das ist eine Einstellungssache. Bist du bereit zu glauben? Oder wählst du nicht zu glauben? Ich glaube nicht, dass es eine neutrale Mitte gibt. Wenn du dort gewesen wärst, am Grab von Lazarus, dann müsstest du entweder Jesus annehmen oder Jesus ablehnen als Messias. Ich glaube, niemand kann neutral bleiben bei einem Menschen, der gerade einen anderen von den Toten auferweckt hat. Und du warst dabei und du hast es gesehen, es ist eine absolute Tatsache, das ist ein wahnsinniges Wunder, wahnsinniges Zeichen. Du kannst nicht irgendwie unbeteiligt dabei stehen. So. Da musst du eine Entscheidung treffen. Viele nun, die von den Juden, die zu Maria gekommen waren, sahen, was er getan hatte und glaubten an ihm. Das ist die einzige rationale, logische, ehrliche Konsequenz. Aber einige von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und die hatten offensichtlich ein Problem damit. Vers 47, da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat. Die 70 Ältesten Israels, das oberste Leitergremium. Und sie sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Seht ihr, niemand konnte die Fakten verleugnen, das, was Jesus getan hatte. Nicht mal seine Feinde haben das verleugnet, konnten die gar nicht, es gab zu viele Augenzeugen. Das wäre wie wenn du verleugnen wolltest, dass von mir aus der Felix Baumgartner von der Stratosphäre da von den Ballonen abgesprungen ist. Es gibt zu viele Zeugen, es gibt sogar ein Video davon. Man kann das verleugnen, aber macht keinen Sinn. Lazarus selbst war am Leben, die Leute konnten hingehen und ihn fragen. Während sie ihn deswegen wollten, sie nicht nur Jesus töten, sondern auch den Lazarus töten. Sie wollten das Zeugnis, die wollten die Wahrheit aus der Welt schaffen. Das war ihr Herz. Seht ihr, sie sagen in Vers 48, denn wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Und ich glaube, die Betonung ist hier auf unsere Stadt, unsere Nation. Irgendwie haben sich diese Leiter als Eigentümer der Nation Israel gefühlt. Statt als Diener. Wie Jesus uns sagt, Leiterschaft bedeutet dienen, nicht herrschen. Die haben sich hier gefürchtet um ihren Einfluss, um ihre Position, haben sich gefürchtet, ihre Pfründe zu verlieren, wenn sie Jesus als Messias anerkennen. Haben gefürchtet, dass die Besatzungsmacht der Römer, mit denen sie sich arrangiert hatten, einen jüdischen Messias nicht dulden würden und dass die kommen würden und Jerusalem und die Nation zerstören würden. Ironischerweise ist das genau deshalb passiert, weil sie Jesus abgelehnt haben, dass die Römer 70 nach Christus gekommen sind und Jerusalem und die Nation zerstört haben. Obwohl sie Jesus abgelehnt haben, weil sie Jesus abgelehnt haben. Jesus hat das prophezeit. Weil ihr mich ablehnt, werde ich diesen Tempel zerstören. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Hat den Leitern gesagt, ich werde euch den Weinberg, ich werde euch die Nation wegnehmen und werde sie anderen geben. Vers 49, einer von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war. 1990 wurde übrigens sein Ossuarium gefunden, also diese Steinbox mit seinen Knochen. Das ist eine historische Persönlichkeit. Archäologie hat bis jetzt immer noch die Bibel bestätigt. Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts. Auf gut Deutsch, ihr seid Dummköpfe. Hatten einen freundlichen Umgang da in diesem Leitergremium. Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, was euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagt er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht nur für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Er spricht hier von den Heiden. Im Kapitel 10, Vers 16 hat der gute Hirte Jesus gesagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Gemeinde Jesus, er hat uns versöhnt. Egal aus welchem Hintergrund wir kommen, in Jesus sind wir eins. Also Gott kann jeden gebrauchen, selbst einen Hohepriester, der Jesus feindlich gesinnt war. Er hat die Wahrheit prophezeit, ohne es gewusst zu haben, ohne sich dessen bewusst zu sein. Vers 53, von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Das war ihre Reaktion. Jesus ging nun nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern ging von dort hinweg, in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim. Und dort verweilte er mit den Jüngern, bis seine Zeit gekommen war. Persönliche Anwendung für uns heute Morgen. Erstens, wir dürfen wissen, Jesus ist immer bei uns, in den Höhen und Tiefen. Und wir dürfen zu ihm kommen, alles bei seinen Füßen abladen. Besonders auch den Dreck, das was stinkt in unserem Leben, dürfen wir es ihm bringen. Zweite persönliche Anwendung ist die Frage, wie stehst du mit Jesus? Glaubst du ihm und folgst du ihm nach oder lehnst du ihn ab? Bist du noch geistlich tot, in deinen Sünden getrennt von Gott, oder hast du dir von Jesus Leben schenken lassen? Und wenn nicht, ist heute ein wunderbarer Tag, das zu tun, das anzunehmen, was er für dich am Kreuz getan hat und dich ihm anzuvertrauen. Kann ich nur ermutigen, das zu tun. Lass uns zum Abschluss nochmal diese wichtigen Verse lesen. Verse 25 und 26 und auch den Vers 40. Da spricht Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht leben, auch wenn er gestorben ist. Ah, Irrlehre! Danke! Nochmal, zweiter Versuch. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Also Jesus wird den Leib wieder auferwecken. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Die Seele wird ewig leben. Glaubst du das? Das ist eine persönliche Frage. Und Vers 40, da sagt Jesus: Habe ich dir, habe ich euch nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das ist seine Verheißung an dich und an mich heute Morgen. Vater, und wir danken dir für diese Worte. Und das, wonach wir uns am tiefsten sehnen, ist, deine Herrlichkeit zu sehen. Dich zu sehen, Herr, und dich zu kennen, mit dir zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass du unseren Glauben stärkst. Und dass du jeden Einzelnen hier nahe zu dir ziehst und nahe bei dir hältst. Und Herr, wenn wir Erneuerung brauchen, dass du unser Herzen, unseren Glauben erneuerst. Wenn da Müll ist hinter diesem fetten Stein und Tod ist, Herr, dass du den Stein wegrollst. Dass du es uns leicht magst, zu dir zu kommen und auszuräumen und neu zu beginnen. Herr, du bist das Leben. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst sollen wir gehen, wenn nicht zu dir? Wir fühlen da so, wie der Petrus gefühlt hat. Was sonst sollten wir tun, außer mit dir zu leben? Du bist das Leben, du bist der Sinn. Ohne dich gibt es keinen Sinn im Leben und du bist das Ziel. Und ich danke dir, Herr, dass diese Verheißung uns gilt, dass es wirklich ein Bild ist, nicht nur für das, was du getan hast, sondern auch für das, was du an uns tun wirst. Dass dein Wort wahr ist, diese Verheißung, wenn wir dir vertrauen, dass wir ewig leben werden und den Tod nicht sehen werden, dass der Tod nur ein Übergang, ein Geburtskanal ins wahre Leben ist, ins eigentliche Leben in deiner Herrlichkeit. Und es gibt uns Hoffnung. Und so bitte ich dich für uns, Herr, dass wir mit dieser ewigen Perspektive leben, dass wir mit einer geistlichen Perspektive leben, in dem Wissen, woher wir kommen und wo wir hingehen und warum wir da sind. Lass uns es nie vergessen. Lass uns immer klar sehen. Schenk uns diese Gnade, jedem Einzelnen hier. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.